Wir sind in einer Serie über den Römerbrief. Ich möchte euch bitten, Römer 12 aufzuschlagen. Römer Kapitel 12. Ich lese die Verse 1 bis 8 vor. Römer 12, 1 bis 8. Wir betrachten dann die Verse 3 bis 8. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Das Thema vom Römerbrief ist Gerechtigkeit. Durchschnittlich alle 110 Worte in diesem Brief kommt der Begriff Gerechtigkeit oder eine Form davon einmal vor. In den ersten 11 Kapitel, und vielleicht wisst ihr das mittlerweile, es geht natürlich um Gerechtigkeit, aber in den ersten 11 Kapiteln geht es darum, wie erlangt man die Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes erhalten, erlangt. Und dann in den Kapiteln 12 bis 16 ist es, wie man die Gerechtigkeit auslebt. Es ist ein praktischer Teil. In Kapitel 12 haben die Verse 1 und 2 uns zu einem Gott wohlgefälligen Gottesdienst ermutigt. Ein solcher Dienst bringt den Leib als Opfer an Gott dar. Dies tut man mittels seiner Gedanken. Es ist ein geistlicher Gottesdienst. Also ich weiß, das, vielleicht denkt ihr, ja, das heißt aber geistig. Ja, aber auf der Ebene des Geistes des Menschen. Nicht nur intellektuell, aber auch nicht in erster Linie sinnlich, körperlich. Wir passen uns der Welt nicht an, sondern wir lassen uns durch Gottes Wort und durch Gottes Geist in unserem Denken verwandeln. Warum? Am Ende von Vers 2 steht, damit wir prüfen können. Übrigens, prüfen meint kritisch denken. Gehst du durch die Welt unkritisch? Damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Vielleicht habt ihr euch entschieden, okay. Gott, ich bringe dir meinen Leib. Mein Leib gehört nicht mir, sondern dir. Dir soll es als Opfer dargebracht sein. Ich will mich für deinen Dienst so einbringen, wie es dir gefällt. Und nun, Herr, was soll ich als nächstes machen? Ich hoffe, dass ihr den anderen Schritt genommen habt und dass ihr jetzt bereit seid, weiterzumachen. Die nächsten Verse sagen uns, was als nächstes dran ist. Zuerst in Bezug auf einander. Wenn wir lesen, sehen wir in Vers 5, untereinander, Vers 10, herzlich gegeneinander, also nicht gegeneinander, aber in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbetung komme einer dem anderen zuvor. Also in dem Vers zweimal einander. Und Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Okay, diese Verse 3 bis 16 haben mit dem Dienst aneinander zu tun. Und dann, ab Vers 17, lesen wir, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und dann heißt es, was in den Augen aller Menschen gut ist. Und ab Vers 17 hat es nicht ausschließlich mit Brüdern, mit Glaubensgeschwistern zu tun, sondern unser Dienst in der Öffentlichkeit, unser Dienst, ja, unter Beobachtung der Welt und an die Welt. Also geht es uns heute um unseren Dienst aneinander und untereinander. Dienst für Gott untereinander, die Verse 3 bis 8. Denn mehr schaffen wir nicht. Wir beginnen mit einer nüchternen Einschätzung unserer Rolle. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also bescheiden, nüchtern. Jede Person müsste im Dienst für Gott einen Dienst haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, möchte Gott, dass du dienst. Und wenn du das noch nicht tust, aber du bist ein Kind Gottes, dann müsste diese Botschaft für dich von Interesse sein. Und wenn du schon dienst, könnte es vielleicht andere Dienste geben oder du lernst, wie du dienen solltest. Was wirst du im Dienst Jesu Christi machen? Für mich ist dies etwas kompliziert. Du denkst, warum? Du dienst ja ständig. Ja, das ist das Problem. Ich bin sozusagen beruflicher Diener Gottes. Ich stehe im Dienst, sagt man. Ich stehe im Dienst des Herrn. Ich diene vollzeitig dem Herrn. Und wie ich mit Krisha auch besprochen habe, ja, wenn man sich irgendwie in eine Situation hineinbringt, dann ist man verpflichtet und zum Beispiel heute Morgen muss ich predigen. Ich bin froh, dass ich predigen kann. Aber wenn ich nicht predigen würde, würde ich die Gemeinde in Stich lassen. Und nächste Woche bin ich auf Camp Impact und muss da auch ein paar Mal am Wort dienen. Wozu habe ich denn mich überhaupt dann in dieses Werk eingebracht? Okay, und jetzt wäre es irgendwie, also ich könnte Kevin schwer sagen, du Bruder, also übernimm du dann 8 Predigten. Mach die alle selbst. Wir haben auch einen Gastprediger, der wird auch mindestens 4-mal. Und dann gibt Edwin, der über die Erste Hilfe spricht, und Kev, der über anderes und so weiter. Aber ein paar dieser Verantwortungen übernehme ich. Tue ich das aus Freude oder aus Pflicht? Dann seht ihr, wenn ihr dient, hoffentlich wird das freiwillig sein, aus freien Stücken. Aber, wie ihr seht, ist es nicht immer leicht. Nur weil man dient, bedeutet man nicht, dass man mit der richtigen Motive tut oder Motivation. Was ich tue, obwohl ich es nicht tun müsste, wäre ein Dienst aus der Liebe. Und wenn ich doch dienen muss, besteht die Möglichkeit, dass ich das aus Liebe tue. Paulus sagte auch, wehe mir, also es steht mir ein Fluch zu, wenn ich nicht diene. Aber er tat das auch aus Liebe, denn er sagte, die Liebe Christi, die Liebe für Christus und die Liebe, die Christus an den Tag gelegt hat, würde ihn dazu bringen, ihm zu dienen und anderen zu dienen. Nun, wir sehen dann eine Anweisung als Warnung vor zwei falschen Denkweisen. Denk nicht so. Das eine Extrem ist ausdrücklich genannt. Man sollte nicht von sich höher denken, als es zu denken gebührt. Und ich denke nicht, dass diese Stelle unbedingt in erster Linie nur mit der Hochmut zu, mit dem Hochmut zu tun hat, mit dem Stolz, sondern es geht ja um Begabungen. In diesem Zusammenhang ist es, also hängt das zusammen mit, du sollst deine Begabung oder deinen Dienst in der Gemeinde nicht überbewerten. Man kann seine Stellung zu hoch bewerten. Es geht um mehr als nur Stolz anderen gegenüber, aber es geht um etwas anderes. Nicht über das hinaus zu denken, was getan sein muss. Dies ist eine Warnung gegen Extremismus. Ergebenheit bedeutet aber nicht, dass man es auf die Spitze treiben muss. Zum Beispiel, manche haben den Eindruck, sie müssten eine gewisse Stellung im Leib haben, um für Gott wertvoll zu sein. Was meine ich damit? Jahrelang war ich an einer Universität, es war eine christliche Universität, also haben hunderte von jungen Menschen die Möglichkeit gehabt, sie überlegten sich, was werde ich mit meinem Leben tun? Manche waren Gott sehr ergeben. Und wenn man Gott möglichst ergeben sein möchte, dann könnte man denken, wie ich in einem Buch gehört habe, also Hörbuch, gehört habe diese Woche, also das Äußerste wäre, nach Afrika als Missionar zu gehen. Und manche tun das nicht, weil sie sich unbedingt in die Mission berufen sind, sondern weil sie beweisen wollen, dass sie Gott mehr als andere lieben oder äußerst lieben. Und da müssen wir vorsichtig sein. Es hängt nicht mit der Stellung zusammen, sondern mit der Treue und mit der Berufung. Gehe also in deinem Dienst nicht über das hinaus, was vom Herrn notwendig ist, was er für dich hat. Ergebenheit wird nicht an der Stellung gemessen, sondern an der Treue zur Berufung, zu deiner Berufung. Nur weil ich Prediger bin, bedeutet nicht, dass ich mehr ergeben bin als du. Noch bedeutet es, dass du weniger ergeben bist und sein sollst als ich. Und dann angedeutet ist, also das heißt, nicht höher denken von sich, als es sich gebührt. Aber es gebührt, über den Dienst hoch zu denken. Und manche Leute schätzen ihren Dienst zu niedrig ein. Das wird nicht explizit gesagt, also ausdrücklich, aber es gebührt, Paulus sagte, ich bringe meinen Dienst zu Ehren in Römer 11. Gibt es einen Dienst, der für dich zu tun eine Ehre ist, die du zur Ehre bringst durch deine Ergebenheit? Denke nicht von dir niedriger, als es zu denken gebührt. Dies wird in dieser Stelle nicht gesagt, aber es wird angedeutet. Das heißt, ich dürfte meine Berufung und meinen Dienst im Willen Gottes nicht höher einschätzen, aber auch nicht zu niedrig, als angebracht ist. Mein Dienst, ich darf nicht denken, mein Dienst ist wichtiger als alle anderen. Oder ich darf auch nicht denken, mein Dienst ist unwichtig. Und dann gibt es Anweisungen als Ermutigung zu zwei richtigen Denkweisen. Denkt nicht so, sondern denkt so. Denkt nüchtern. Man kann berauscht sein durch eine fehlgeleitete Selbstüberzeugung. Also, ich bin wichtig und man ist dadurch berauscht. Aber andererseits, ein Rauschzustand kann ja himmelhochjauchzend sein oder es kann ja auch sein, dass man benebelt ist. Und durch eine falsche Nüchternheit oder falsche Bescheidenheit könnte man benebelt sein. Der eine denkt, bin ich wichtig, und der andere, bin ich nicht wichtig. Dient dann auch im Maß. Denkt nüchtern, dient im richtigen Maß. Siehe Epheser 4,7. Jedem wird nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. Jedem Gläubigen wird die Fähigkeit gegeben, Christus zu dienen, zu dem Ausmaß, die ihm gegeben wird. Nun, ihr wisst, ich weiß es auch, es gibt bessere Prediger. Okay, das ist nicht falsche Bescheidenheit, das ist eine nüchterne Einschätzung. Okay, aber, und das heißt nicht, dass ich nicht daran arbeiten sollte oder mich besser vorbereiten sollte. Besser von der Zeit, die mir zur Verfügung steht, Gebrauch machen sollte. Aber andererseits dürfte ich nicht irgendwie in Depression fallen, sonntags nach dem Gottesdienst. Also für Prediger in den USA ist Montag wirklich der Down Day. Okay? Weil Sonntag gibt es Sonntagsschule, dann gibt es den Gottesdienst. Am Nachmittag spricht der Prediger vielleicht auch zu einer Gruppe von Männern um 17 Uhr oder zum Jugendtreff. Und dann um 18 oder 18.30 Uhr gibt es dann den Gottesdienst am Abend. Und er dient und dient und dient 3-4 Mal am Tag. Da denke ich, dass er wahrscheinlich nicht in bester Qualität dient. Viele haben festgestellt, sie können nur eine gute Botschaft in der Woche halten. Ich hoffe, dass wir das alle können, aber also die wir am Wort dienen. Dient nach dem Maß des Glaubens, den dir gegeben wird. Und dann in Römer 12,3, wo wir heute sind, geht es um den Glauben des Menschen, den ihm gegeben wird. Was habe ich gesagt? Also Epheser 4,7, jedem wird nach dem Maß der Gabe Christi gegeben, und in Römer 12,3 geht es um den Glauben des Menschen, den ihm gegeben wird. Das heißt, du bekommst den Eindruck oder Menschen sagen dir, dass du für einen gewissen Dienst geeignet bist. Und Gott erweckt in dir den Glauben daran, dass du durch ihn diesen Dienst ausüben könntest. Es geht nicht darum, dass du hoch hinaus wolltest, sondern darum, dass du vom Geist Gottes überführt wurdest, dass das dein Dienst ist, den du für Gott nicht ausgesucht, sondern zu dem du berufen worden bist und geführt. Erkennst du den Unterschied zwischen Treue und Stellung? Die Stellung ist nicht das Wichtige. Du willst es nicht tun, weil es Ansehen erregt, aber du willst es nicht unterlassen, als würde es nicht wichtig sein, dass du es machst. Es ist nicht Ehrgeiz, der dich berauscht und bewegt. Es ist nicht eine falsche Bescheidenheit, die dich benebelt und lähmt. Du denkst nüchtern, du denkst bescheiden. Du sagst weder, ich bin unentbehrlich, noch ich bin unwichtig. Übrigens, diese Woche hatte ich ausnahmsweise einen Gedanken. Okay. Was sagt die Welt? Wenn du nicht arbeitslos sein möchtest, musst du zusehen, dass du unentbehrlich bist. Mache etwas, was die anderen nicht machen, und dann wirst du immer eine Beschäftigung haben, weil man dich braucht. Ich habe jüngst mit jemandem gesprochen, der kommt aus dem Iran. Er hatte eine wichtige Arbeit in einer Fabrik dort. Und weil seine Arbeit so wichtig war, hat es einige Zeit gedauert, obwohl er regimekritisch war, bis dann die Polizei doch gekommen ist und ihn unter Druck gesetzt hat. Aber er machte sich für die Firma, so nah wie er konnte, unentbehrlich. Und was sagt Gott? Macht euch ersetzbar. Nicht sei der Einzige, den alle brauchen, dann wirst du überall eingeladen, weil du so ein guter Redner bist oder dies und jenes. Nein, bringe anderen das bei, was du kannst und überlasse das dem Herrn, wer das dann macht. Also hier, das wäre ein Beispiel, denke ich, von Römer 12, Vers 2, wo es heißt, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern werdet erneuert in eurer Gesinnung. Die Welt sagt, mach dich unentbehrlich. Gott sagt, mach dich ersetzbar. Also, ja, bilde andere aus. Übrigens, das macht auch ein meiner Söhne in den USA. Er bildet andere Projektleiter aus für seine Firma. Natürlich geht er ein gewisses Risiko ein. Wenn sie es besser machen und hinkriegen als er, könnte er wieder arbeitslos sein. Okay, er war in verschiedenen Firmen und ein paar Mal hat er gesagt, ihr haltet euch nicht an den Normen, ich will hier nicht arbeiten und Menschen gefährden. Oder sie sagten, du musst ja immer wieder umziehen und er sagte, nein, ich will Stabilität für meine Familie haben. Okay, dann bist du entlassen, wenn du nicht mit der Firma mitziehst. Und es war schwierig und jetzt hat er eine Arbeit. Und er ist Projektleiter für ein großes Haus, ein großes Bauprojekt. Aber die Firma will, dass er andere Projektleiter ausbildet. Gut, hat das mit der Botschaft zu tun? Ja, also bewerte nicht deine Begabung zu hoch oder deinen Dienst zu hoch ein und auch nicht zu unwichtig oder, ja. Und dann gibt Gott uns eine Veranschaulichung. Nun, vielleicht habt ihr, als wir das gelesen haben, gedacht, oh ja, das kenne ich, das mit dem Leib und mit den Gliedern. Aber es ist hier ein bisschen anders. Wir haben gedacht, dass er sagen würde, jeder hat eine Funktion. Aber in diesem Zusammenhang will Gott uns zeigen, dass wir eine Einheit sind. Wir dienen dem einen. Glieder am Leib haben unterschiedliche Funktionen. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich denke so 206 Knochen. Okay, ich bin älter geworden. Diese Knochen hier oben sind aneinander gewachsen. Jetzt habe ich weniger Knochen. Aber ein Kind, ein Neugeborenes, hat ein paar mehr als ich. 600 Muskeln, 4 Kilo Haut, schätzungsweise bei mir vielleicht ein bisschen mehr. Allein um die Finger zu bewegen, braucht man 70 Muskeln und 20 Knochen. Und bewegt man nur den kleinen Finger, dann sind es aber immerhin 12 Muskeln es gibt eine Menge. Ich sag nur, um die kleinsten Aufgaben zu erfüllen, gibt es viele Körperteile. Und wie wäre das dann, wenn ein Körperteil sagen würde, ich möchte die ganze Aufmerksamkeit auf mich ziehen? Mein Ohr sagt, hey, bin ich nicht ein schönes Ohr? Hallo, schaut mich an. Ein Finger will irgendwie mehr zum Vorschein kommen. ein Knie. Und ein weiterer Schwerpunkt aber liegt auf der Zugehörigkeit zueinander. Wir erheben voneinander Anspruch. Wir stellen Erwartungen aneinander. Vielleicht denkst du, hey, hör auf, lass mich doch in Ruhe. Aber nein, Körperteile dürfen voneinander gewisse Erwartungen haben. Mein Körper könnte sich bei den Lungen beschweren, wenn sie nicht funktionieren würden, aber nur kurz. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn ein Glied erkennt, wenn ich meine Rolle nicht ausübe, wird es den anderen fehlen. Und werde ich mich meinen Dienst zu Ehre bringen, also wenn ich meinen Dienst nicht mache, fehle ich den anderen. Tue ich meinen Dienst, ist es ein Dienst an die anderen. Wenn der Magen sagen würde, ich will lieber ein Auge sein oder ich will lieber eine Zunge sein, das ist nicht nüchtern, das ist nicht bescheidenes Denken. Dann habe ich 3 Augen und 2 Zungen, doppelzungig bin ich und habe keinen Magen. Das wird nicht lange gut gehen. Paulus veranschaulicht dieses Prinzip. In Vers 3 sagt er, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist. Er sagte auch, Gnade wurde mir gegeben. Was ich sage, sage ich durch mir gegebene Gnade. Und dann spricht er von der Gnade, die jedem Einzelnen gegeben oder zugeteilt wird im selben Vers. Gnade wurde mir gegeben, um zu reden, und Gnade wurde jedem Einzelnen zugeteilt. In dieser Gemeinde gibt es Männerbegegnungen und Frauenbegegnungen, Jugendtreff und Putzdienst. Es gibt die Technik und die Musik, die Leitung der Gottesdienste und den Verkündigungsdienst und die Bereitstellung der PowerPoints und die Bestellung und das Austragen der Literatur und die Hilfeleistung für Bedürftigen auf sozialer Ebene. Es gibt die Aufsicht der Gemeinde, die Verwaltung der Gelder, den Abhol- und Bringdienst, das Hinaus- und Hineintragen der Werbetafel. Es gibt den Besucherdienst in Privathäusern und Wohnungen der Eingeschlossenen und Bettlägerigen. Es gibt den Dienst in dem Seniorenheim. Es gibt das Zeugnisgeben, die Seelsorge. Das sieht man sonntags nach dem Gottesdienst hier und da überall, dass man sich füreinander einbringt. Die Ermutigung der Ausländer, den Dienst des Betens und der Übersetzung und der Unterweisung der Kinder, die wir gerade nicht hören. Das Bereitstellen von Mahlzeiten und das Aufräumen danach, die Instandsetzung von kaputten Sachen und bestimmt noch vieles mehr. Und wenn die Gemeinde wächst, könnte die Anzahl der Dienste noch mitwachsen und sehr ansteigen. Gott hat dich hergebracht, damit du eine Funktion erfüllst. Die Versammlung braucht dich und es obliegt euch und uns Leitern festzustellen, was das ist. Es gibt dann Beispiele begabten Dienstes in den Versen 6 bis 8, aber die heben wir auf ein anderes Mal auf. Es sind 7, die hier an der Zahl sind. Davor aber, also bevor wir die Botschaft beenden, wäre es vielleicht angebracht, ein paar Sachen zu den Geistesgaben zu sagen. Es wird nicht sehr ausführlich sein, aber ich möchte das auf jeden Fall anschneiden. Unser Dienst für Gott untereinander macht ein korrektes Verständnis von den Geistesgaben erforderlich. Und ich habe eine Oktave, 8 Tatsachen. Ob wir alle Tasten in dieser Tonleiter spielen werden, weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist ein Dur und nicht ein Moll. Aber was sind dann überhaupt Geistesgaben? Sind es natürliche Veranlagungen und Talente? Ist es das, was dir in die Krippe eingelegt wurde? Jemand hat sich die Hände meines Schwiegervaters angeguckt, als er geboren wurde, und sagte, das wird ein Bauer sein, und die nannten ihn Jürgen. Ich glaube, Jürgen heißt auch Bauer. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, das wird ein Landwirt sein. Und er ist auch staatsgeprüfter Landwirt geworden. Und dann hat der Herr ihn in seinen Acker berufen. Aber nein, es ist nicht die natürliche Veranlagung, sondern eine von Gott gegebene Fähigkeit für einen Dienst der Gnade an den Leib Christi. Vor allem an den Leib Christi, nicht an alle in der Welt. Geistesgaben sind in erster Linie zur Erbauung des Leibes Christi. Es ist nicht also das, was ich für mich ausgesucht habe, obwohl ich vielleicht später dafür ein Anliegen bekam. Zum Beispiel gab es dann die Zeit in meinem Leben, wo ich für meinen Teil nicht verantworten konnte, als Konzertpianist aufzutreten. Ich war es noch nicht. Aber ich meine, ich konnte mir nicht vorstellen, 8 Stunden am Tag zu üben, um ab und zu mal die Gelegenheit vorzuspielen, zu bekommen und dann ja den Applaus von den Menschen zu genießen, die ich aber nicht beeinflusse in ihrer Ewigkeit. Und dann bekam ich ein Anliegen, am Dienst, also am Wort zu dienen und Menschen von dem Herrn zu erzählen. Ja, ich bekam dann ein Anliegen, aber ich sag euch, ich war nicht begabt dafür. Und die Begabung, die der Herr mir gegeben hat, ist auf jeden Fall von ihm und nicht meine Veranlagung. Und es gibt 2 Worte für diese Geistesgaben, Pneumatikos. Und wie man hört, Pneuma, Luft oder Geist, in diesem Fall Pneuma ist gleich Geist. Also das ist etwas von dem Geist Gottes. Das ist die Quelle, der Heilige Geist. Und dann ein anderes Wort ist Charisma. Und ihr habt von der charismatischen Bewegung gehört. Sie legen sehr viel Wert auf Geistesgaben. Charisma ist kein verkehrtes Wort. Man will ein biblisches Verständnis davon haben. Aber das spricht von der Funktion. Charisma. Charis. Ich habe eine Schwägerin, die heißt Charis. Und das ist Gnade. Aus der Gnade, durch die Gnade, für die Gnade. Die Geistesgaben kommen von Gott. Und sie sind in Gnade gedient für die Gnade. Wer hat diese? Wer hat Geistesgaben? Jeder Gläubige hat mindestens eine. 1. Korinther 12, Vers 7, da steht, jedem Einzelnen, also was hat Gott dir in die Hand gegeben? Damals sagte Gott, was ist das in deiner Hand? Mose sagte, das ist ein Stab. Er sagte, schmeiß es hin, tue dies, tue das. Und mehrmals in den Büchern Mose liest man von dem Stab. Ich sage nur, Gott hat uns auch etwas in die Hand gegeben, womit wir ihm dienen sollen. Und wo finden wir diese? Ich meine jetzt nicht in den Gläubigen das auch, aber in welchen Stellen? Gott hat es uns leicht gemacht, könnten wir fast sagen. Na, das würde heißen, dass Gott die Kapitelnummern inspiriert hat. Hat er nicht. Aber Römer 12, 1. Korinther 12, wieder 1. Korinther 12 und dann Epheser 4 und 1. Petrus 4. Okay, 3 mal 12, Römer 12 und 2 Listen in 1. Korinther 12. Dann Epheser 4 und 1. Petrus 4. Das sind 5 Listen mit Geistesgaben. Welche Gaben gibt es? Das werde ich detailliert noch sagen. Aber ich könnte dann auch fragen, wie viele. Es gibt 19. Manche würden sagen 20. Du sagst, ja, was ist es dann? Es könnte sogar 21 sein. Moment, ich erkläre. Es gibt 19 eindeutige Geistesgaben. Aber in 1. Korinther 7 steht, dass manche eine Gabe haben, nicht zu heiraten. Des Zölibats, könnte man sagen. Und das Wort Geistesgabe steht in diesem Vers drin. Dann sagst du, oh, das ist eine Gabe, die ich nicht haben will. Aber manche Leute finden sich damit ab und sind auch darüber froh und sagen, ja, das will ich. Danke, Herr, ich muss nicht verheiratet sein. Sie, würde man sagen, haben die 20. Geistesgabe. Aber in demselben Vers heißt es, der eine so, der andere so. Ach, das würde dann auch heißen, es gibt eine Gabe des Verheiratetseins. Okay, ich will ja nicht Scherze machen, aber es gibt so um die 20. Was sind das für welche? Es gibt 2 Sorten oder Kategorien. In 1. Petrus 4, Vers 11 ist die Rede von redenden Gaben und dienenden. Ich schlage diese Stelle auf. Wir können kurz dafür Zeit nehmen. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, also nicht mit einer, die er nicht empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, Haushalter der Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes, also Redegaben aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ach so, ich habe die anderen Worte übersprungen. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, da könnte man sagen, ach so, du redest, also dienst du nicht. Nein, das möchten wir nicht sagen. Aber es nicht alle, die dienen, reden. Und dann gibt es Dienst mit den Händen. Manuelle Dienste. Und das liegt manchen. Sie haben Grauen davor, sich vor den Menschen zu blamieren, zu reden. Aber sie dienen sehr, sehr gerne mit ihren Händen. Und sie machen es auch fein, machen es auch gut. Es muss nicht entweder oder sein, aber das sind die 2 Kategorien des Dienstes. Redegaben und dienende, handwerkliche Gaben. Woher kommen diese? Aus welcher Quelle? Aus der Kraft, die Gott darreicht. Manche würden sagen, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Manche müssen früh aufstehen und zur Arbeit gehen, arbeiten 50 Stunden vielleicht die Woche, wenn sie nicht für ihre Stunden bezahlt werden, sondern ein festes Gehalt. Und dann, ermüdet, kommen sie nach Hause, lesen vielleicht den Kindern etwas vor, küssen die Frau, essen vielleicht ein Abendbrot und dann gehen sie weiter und dienen irgendwo anders, 3 Stunden vielleicht weiter. Und sagt, ja, wie macht man das? Das ist Gott, aus der Kraft, die Gott darreicht. Wozu dienen diese Gaben? Was ist das Ziel? Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Machst du das, was du machst, damit Gott durch Jesus Christus verherrlicht wird? Ich hoffe ja. lebst du zu seiner Ehre. Und wie lange sollen sie funktionieren? Das werde ich nur kurz anschneiden. Alle Gaben, alle Geistesgaben sind zeitbegrenzt. Alle. Weil 1. Korinther 13 sagt uns, wenn die vollkommene Zeit, wenn das, was vollkommen ist, dann werden wir nicht stückweise verstehen und dienen und so weiter. Wenn wir im Himmel sind, werden die Geistesgaben ausgedient haben. Es wird keine Mängel mehr geben. Ich werde nicht dir Hilfe leisten. Du wirst alles schon gut können. Du wirst meine Erbauung nicht brauchen. Du wirst in Gemeinschaft, perfekten Gemeinschaft mit Gott stehen und so weiter. Also alle diese Dinge wird es nicht mehr geben. Aber es gibt Gaben, die schon eingestellt wurden. Und es gibt Gaben, die noch aktiv sind. Nun, ich weiß, es gibt Prediger und Theologen, die nicht dieser Meinung sind. Sie würden sagen, alle Gaben, die es gegeben hat, gibt es noch. Und das ist ja die Ansicht von der charismatischen Gemeinde und oder Bewegung. Wir sehen das anders. Zum Beispiel gibt es jetzt keine Apostel mehr. Das müsste uns eigentlich klar sein. In der Offenbarung Kapitel 21 gibt es die 12 Steine, die zum Fundament des neuen Jerusalems gehören. Und die tragen die Namen der 12 Apostel. Und das ist das Fundament, der Grund. Das Amt des Propheten gibt es jetzt nicht mehr. Die Gemeinde ist auf dem Grund, Epheser 2, Vers 20, der Apostel und der Propheten. Das heißt nicht, dass es keine Weissagung mehr gibt, aber das Amt der Propheten. Die Gabe der Zungen. Viele würden sich darüber aufregen. Die gibt es nicht mehr. Könnte Gott jemandem dieses Wunder geben, in einer Situation, wo er dem Menschen erlauben will, Zeugnis zu geben? Könnte er machen, ja. Aber so wie es in der Apostelgeschichte geschehen ist, und in 1. Korinther Kapitel 12, 13, 14, 12 und 14 geregelt wurde, das gibt es jetzt nicht mehr. Und deshalb gibt es auch die Gabe der Auslegung der Zungen nicht mehr. Und der Heilungen, du sagst, ja, aber Menschen werden geheilt. Ja, aber so wie es in der Apostelgeschichte geschah, nein, nein. Und Wunderwirkung, das ist jetzt, das gehört zur Vergangenheit. Das sagt uns Hebräer Kapitel 2, Vers 4, glaube ich, ist das, dass Gott bestätigt hat in der Vergangenheit durch Zeichen und Wunder und das Unterscheiden der Geister. Wisst ihr, damals, bevor es das Neue Testament gegeben hat, standen die Leute auf und sagten, so spricht der Herr. Dann war es gut, dass da Menschen waren, die gesagt haben, nein, so hat der Herr nicht gesprochen. Unterscheidung der Geister. Oder haben gesagt, ja, das stimmt. Und dann lese ich nur vor, die es vielleicht noch gibt. Evangelisten als Personen, Hirtenlehrer gibt es noch. Das Weissagen ist ein Bekanntgeben der Worte Gottes. Muss nicht immer direkte Offenbarung sein. Heutzutage nimmt man die Offenbarung und gibt sie weiter. Das Lehren, die Ermahnung, Weisheit und Erkenntnis. Und manche denken, ein Wort der Weisheit. Ich sag dir, was geschehen wird und was du tun sollst in dieser Situation. Das ist wieder charismatisch. Aber dass wir Weisheit haben können, manche Leute haben mehr Weisheit als andere. Und Erkenntnis in der Schrift, das ist klar. Manche Leute haben erstaunliche Erkenntnisse über das Wort Gottes, die andere nicht haben. Sie sind darin begabt. Hilfeleistung. Hey, manche Leute sagen, ja, in diesen anderen Dingen sehe ich mich nicht. Ja, wie wär's dann mit Hilfeleistung oder Dienst oder Geben? Und manche stehen vor und leiten, haben gute Begabung in der Organisation und Administration. Wie ist es mit der Gabe des Glaubens? Vielleicht fällt es dir leichter, an Gott zu glauben, und du wächst in deinem Glauben und du hast einen starken Glauben. Und wenn du betest, traust du dir dafür zu beten, was andere sich nicht träumen könnten. Das ist eine Gabe. Erbarmen, Barmherzigkeit üben. Bist du ein mitfühlsamer Mensch? Das ist eine Gabe. Und wenn du nicht verheiratet bist, ob du die Gabe hast oder nicht, gebrauche dieser Zustand für den Herrn. Und wenn er den aufhebt, dann kannst du denken, okay, dann hat mir Gott doch die Gabe des Verheiratetseins gegeben. Okay, ich weiß, das war eine Menge, aber ich hoffe, ihr werdet euch Gedanken dazu machen und sagen, hey, wenn ich noch nichts tue für den Herrn, was will er, dass ich für ihn tue? Möge Gott uns zu einer dienenden Gemeinde machen.